Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie zur neuen Folge des Podcasts Bergische Macher eingeschaltet haben. Mein Name ist Manuel Böhnke, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Bebol Mediengruppe und treffe mich hier in diesem Format im Wechsel mit meinem Kollegen Sven Schlickowey vom Remscheider Generalanzeiger abwechselnd mit interessanten Persönlichkeiten der bergischen Wirtschaft. Unsere inzwischen 19. Folge nehmen wir nicht in Solingen oder Remscheid auf, sondern in Langenfeld. Gesprächspartner ist trotzdem ein echter Solinger, genau genommen ein waschechter Burger. Ich glaube, da legt er Wert drauf. Christian Kern, hallo Christian.
Ja, hallo, freut mich sehr. Vielen Dank.
Dass wir hier in Langenfeld sitzen, hat damit zu tun, dass du hier arbeitest, Christian, nämlich bei der TK Möller GmbH, die ein Teil der TKD Group ist. Das ist so korrekt.
Das ist korrekt. Die Möller Telekommunikation Solingen GmbH ist seit 2021 Teil der TK Deutschland Gruppe.
Und darüber werden wir heute auch noch sprechen. Viele dürften dich auch als Mitglied der Wirtschaftsunion Solingen kennen, deren Vorsitzender du seit wenigen Wochen bist, noch ganz frisch. Ich glaube, man kann fast noch gratulieren.
Danke.
Und es ist nicht das erste Mal, dass wir hier einen Wirtschaftsjunioren in diesem Podcast zu Gast haben. Henna Pasch war hier schon zu Gast, der jetzt IHK-Präsident ist und langjähriger Wirtschaftsjunior ist. Und Christoph Imber-Böker war auch schon hier zu Gast. Seinerzeit war er noch kein Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Remscheid. Er war der Gast in der allerersten Folge dieses Podcasts. Okay. Ist im Moment Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Remscheid. Und wir sprechen jetzt auch selbstverständlich darüber, Wirtschaftsjunioren. Deswegen würde ich jetzt erstmal mit der ganz einfachen Frage einsteigen, was sind die Wirtschaftsjunioren überhaupt?
Ja, kein Problem. Also die Wirtschaftsjunioren an sich sind ein Verein, der grundsätzlich in jeder größeren Stadt in Deutschland ansässig ist und da dementsprechend in den einzelnen Städten auch agiert. Und in der Regel auch immer an die IHKs, an die jeweiligen IHKs angebunden ist. Das heißt, auch wir haben beispielsweise mit unserem Verein bei der IHK unseren Vereinsgeschäftsführer, in dem Falle ist es eine Geschäftsführerin, die Melanie Klingler, sitzen. Und die Wirtschaftsunion selbst sind ein Verein aus jungen Unternehmern oder aus jungen Menschen, die eine dementsprechende Position in einem Unternehmen bekleiden. Und wir setzen uns in der Regel für Projekte ein, die alle ehrenamtlich sind und der Gemeinschaft in der Stadt oder der Gesellschaft in der Stadt förderlich zugute tun.
Über die Projekte wollen wir noch sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das klingt jetzt so ein bisschen elitär fast. Junge Unternehmer, wichtige Leute in der Wirtschaft. Ist es so?
Also ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal so war. Man muss dazu wissen, wir haben alleine dieses Jahr unser 70-jähriges Jubiläum. Ich kann aber aus der Erfahrung sagen, dass wir ein sehr lockeres, familiäres und teilweise natürlich auch mal witziges, spaßiges Umfeld haben, mit aller Ernsthaftigkeit, die da natürlich hintersteht. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass wir eine elitäre Truppe sind oder sein wollen. Nur die Wirtschaftsunion sind eben auch dazu da, uns jungen Unternehmern oder den jungen Unternehmern, den Mitgliedern, eine Starthilfe vielleicht auch zu geben in das unternehmerische Leben. Denn wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht nur Junioren haben, sondern auch Fördermitglieder. Und die helfen uns vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, ein junger Unternehmer mit Anfang 20 hat sein Unternehmen gegründet und landet bei den Wirtschaftsjunioren im besten Falle. Und auch der steht vor Problemen, vor Aufgaben, die die anderen schon durchlebt haben. Und das hilft ganz extrem, sich einfach hier mit offenen Ohren und auch mit Fragen umzuhören, wenn etwas ist, wie kann man helfen? Hat jemand schon mal diese Situation erlebt? Und dafür sind die Wirtschaftsjunioren auch da. Also man merkt einfach, dass wir untereinander, voneinander sehr stark partizipieren.
Da muss man, glaube ich, vielleicht die Struktur noch mal so ein bisschen erklären. Also die Wirtschaftsunion Solingen haben im Moment 29 ordentliche Mitglieder. Das sind alles Leute, die unter 40 Jahre alt sind.
Das ist korrekt.
Hinzu kommen 74 passive Mitglieder, die älter als 40 Jahre sind.
Genau, unsere Fördermitglieder.
Die schon rausgewachsen sind.
Ja.
Und dann gibt es auch 15 Interessenten.
Genau.
Du hast gerade schon so ein bisschen das Verhältnis von den passiven zu den aktiven Mitgliedern erklärt, dass sie so eine beratende Funktion haben, wenn man das denn möchte. Mhm. Die Interessenten, was muss ich tun, um dabei zu sein? Und wie muss ich mich beweisen, damit ich dann überhaupt Junior werden kann?
Ja, sehr gute Frage. Vielleicht noch ganz kurz, also die Fördermitglieder sind alles ehemalige aktive Mitglieder und arbeiten auch zum Teil noch wirklich aktiv im Vereinsleben mit. Also man ist nicht komplett raus, man ist nicht nur Fördermitglied, sondern man kann sich auch am Vereinsleben, wenn man das denn möchte, weiterhin beteiligen. Um die zweite Frage vielleicht noch oder die Frage an sich zu beantworten, wie kann ich aus einem Interessenten ein Mitglied werden? Wir haben verschiedenste Arbeitskreise, in denen wir uns organisieren, und in den Arbeitskreisen verlangen wir natürlich, dass sich die Interessenten auch engagieren. Ein tolles Beispiel ist vielleicht der bei uns so benannte AK Schuwi, Schule Wirtschaft. Diese AK beschäftigt sich unter anderem mit Bewerbungstrainings an den Solinger Schulen. nicht alle Schulen machen natürlich mit. Es ist ja auch, wie gesagt, immer ein ehrenamtliches Engagement. Die Schulen haben vormittags auf. Wir haben alle eine Firma und oder eine leitende Funktion in einer Firma. Aber dann erwarten wir halt auch beispielsweise hier, dass die Interessenten mit an die Schulen gehen und uns helfen und unterstützen, den Schülern bei den Bewerbungstrainings ja, zu helfen. Ne? Das ist ein Fallbeispiel. Oder wir haben einen AK-BSI, der sich zum Beispiel um Betriebsbesichtigungen kümmert. Das heißt, wir als Wirtschaftsjunioren vereinbaren Termine über diesen Arbeitskreis, über diesen AK. Und auch da erwarten wir natürlich, dass die Interessenten dabei sind, dass sie sich mit engagieren, dass die vielleicht auch mit nach Terminen suchen oder nach möglichen potenziellen neuen Betriebsbesichtigungen oder Betrieben, wo wir hingehen können. Und so verlangen wir schon, dass man sich am Vereinsleben beteiligt. Und das Vereinsleben besteht eben darin, in den verschiedenen Arbeitskreisen sich ja, zu beteiligen.
Also muss man auch schon ja, ein gewisses Commitment leisten. Da muss man auch bereit sein, ja. Zu liefern.
Also es ist schon ein ja, gewisser Zeitaufwand vonnöten, weil sonst funktioniert das nicht. Aber wie in allen anderen Vereinen auch, ob es ein Schachverein oder ein Fußballverein ist, auch dort bin ich ja Mitglied, um dann dementsprechend einen Sport oder was auch immer auszuüben. Und bei uns ist es halt einfach die Präsenz ja, und die Beteiligung an den Projekten, die wir halt in Solingen und vielleicht auch darüber hinaus mit anderen Kreisen, mit Partnerkreisen gestalten, um sich da eben zu beteiligen.
Wie sieht das denn aus? Muss ich schon in einer führenden Position sein oder kann ich beispielsweise relativ frisch noch aus der Ausbildung sein oder vom Studium und dann in ein Unternehmen kommen in Solingen und die halten auch durchaus große Stücke auf mich? Also es kann schon gut sein, dass ich da aufgebaut werden soll als Führungskraft. Reicht das schon, um Mitglied werden zu können?
Ja, definitiv. Also wir haben immer wieder Beispiele, vielleicht von ehemaligen Mitgliedern oder die kurz davor sind, Fördermitglied zu werden, und da erwarten wir vielleicht auch ein wenig, ein Stück weit, und wir hoffen, dass diese Mitglieder neue Mitglieder aus ihren Firmen zu uns bringen. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Mitglied oder ein Fördermitglied sagt, in meiner Firma gibt es eine Position oder einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die vielleicht in den nächsten Jahren spätestens auch eine leitende Position bekleiden wird. Und dann ist das so der Weg, den viele Mitglieder bei uns gehen. Die kommen also aus vielleicht bereits Bekannten oder also aus bekannten Unternehmen, die schon bei uns tätig sind, kommen die zu uns als Nachfolger eines ehemaligen echten Mitgliedes, ja, oder noch aktiven Mitgliedes. Oder es sind wirklich Jungunternehmer, die vielleicht aus einem Startup heraus oder ich weiß nicht, die sind vielleicht in die Geschäftsführung einer Firma gerutscht, in Anführungszeichen, dort als Nachfolger ein Unternehmen übernommen und kommen dann zu uns. Also das gibt's auch. Ne?
Und dann gibt es innerhalb der Wirtschaftsunion, du hast es ja gerade schon angesprochen, verschiedene Ressorts und Arbeitskreise. Ja. Was habt ihr für Themenschwerpunkte in eurer Arbeit?
Also die beiden bereits genannten Arbeitskreise SCHUWI sind Schule Wirtschaft. Also die beschäftigen sich dann wirklich damit, Schulen und Schülern und Lehrern und vielleicht auch Eltern dabei zu helfen, bestimmte Dinge zu erreichen oder dort vielleicht auch nur aufklärende Arbeit zu leisten. Fallbeispiel hier, wir haben ein schönes Format gehabt, WJ Campus haben wir das genannt. Dort haben wir halt einfach Schulen geholfen, in der Pandemie mit Videokonferenzen zurechtzukommen. Wie funktioniert eine Zoom, wie funktioniert eine Teams, was kann man da machen? Also quasi eine Teams-Schulung für Eltern, Schüler, Lehrer und die das wollten, als Beispiel. Ja, der Arbeitskreis BSI beschäftigt sich beispielsweise mit Informationsveranstaltungen oder mit Betriebsbesichtigungen oder mit anderen Events. Aus diesem Arbeitskreis zum Beispiel ist entstanden unser Projektteam für den Solinger Zöpkesmarkt. Da haben wir die letzten Jahre das Programm am Solinger Neumarkt, Graf-Wilhelm-Platz, gestaltet, zusammen mit einem anderen Partner, der dort stand, haben dort einen Getränkewagen betrieben, haben dort natürlich auch Einnahmen generiert, die wir dann aber auch in voller Summe immer spenden. Also ne, klar, wir müssen erstmal kostendeckend arbeiten, das ist klar, und alles, was übrig bleibt, spenden wir. Dann gibt es noch das Ressort Politik. Dieses Ressort ist leider auch in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, aber das ist einer meiner Schwerpunkte dieses Jahr, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass wir diesen Ressort wieder stark bekleiden und auch aktiv an die Solinger politisch Verantwortlichen herangehen, um dort einfach die Stimme der jungen Wirtschaft, die wir ja sind, auch präsent zu machen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt da noch das Ressort Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir auch Mitglieder, die ganz einfach gesagt beispielsweise unsere Feeds erstellen für Instagram, LinkedIn und was es da alles gibt. Das heißt, wir sind auf Veranstaltungen, dann werden Fotos gemacht. Das muss alles natürlich online gebracht und dementsprechend das Wording gefunden werden. Das machen wir auch noch. Was haben wir noch für einen AK? Arbeitskreis Standortmarketing. Schönes Beispiel, wir hatten Anfang diesen Jahres den Wirtschaftsjunioren Neujahrsempfang NRW. Also wir durften als Solinger Wirtschaftsjunioren den Neujahrsempfang für alle Wirtschaftsjunioren aus Nordrhein-Westfalen in Solingen austragen. Das hat in der Schlossfabrik in Unterburg stattgefunden. Und da hat sich eben ein Team aus diesem Arbeitskreis Standortmarketing drum gekümmert. Und das Ergebnis war sensationell. Also wir haben wirklich tolle Resonanzen bekommen von den Sponsoren, über die Teilnehmer, über die eigenen Mitglieder, über die Fördermitglieder, ist ja auch immer wichtig, ne? Die haben natürlich auch ein Auge darauf, was machen denn die jungen Leute aus unserem tollen Verein, und das sind so die Themen, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen, ja.
Du hast gerade das Thema Politik angesprochen, dass du das auf deine Fahne schreiben möchtest, dass das wieder ein bisschen mehr in Schwung kommt. Wo drückt denn da gerade der Schuh? Was möchtest du für Themen ansprechen?
Man muss halt ganz ehrlich sagen, wir als Unternehmer führen alle ein Unternehmen und wissen, was es zum Beispiel heißt, sein Unternehmen zukunftsgerecht aufzustellen. Also es müssen Investitionen getätigt werden. Vielleicht in Gebäude, vielleicht in Maschinen, vielleicht in digitale Infrastruktur. Und wir rechnen natürlich, bevor wir etwas machen, erstmal durch. Gucken dann, lohnt sich das, wenn wir das machen? Im besten Falle ist das natürlich so. Und dann treffen wir unsere Entscheidungen, setzen das um. Was mir persönlich und auch sicherlich einigen anderen der Hörer hier auffällt, dass man oft das Gefühl hat, dass es vielleicht in der Stadtverwaltung mal ein wenig anders läuft. Also es gibt einen Fördertopf, dann wird erstmal gemacht. Aber was ist, wenn der Fördertopf leer ist? Dann gibt es kein Geld mehr. Das Projekt ist aber noch da. Die Turnhalle muss noch gereinigt werden oder was auch immer, ne? Also das sind so Dinge, aus unternehmerischer Sicht versteht man manchmal, nicht immer, aber manchmal das Handeln vielleicht der Stadtverwaltung nicht so ganz. Es mag sein und es liegt sicherlich auch daran, dass es andere Strukturen sind. Ja, aber im Endeffekt muss man sich immer wieder klar machen, dass wir als Unternehmen, wir als Bürger, auch als Angestellter, wer auch immer, durch unsere Steuerzahlung natürlich das Ganze finanzieren und somit diese Stadtverwaltungen in irgendeiner Art und Weise ja auch für uns mit unserem Geld arbeiten, um das mal so zu formulieren. Und da erwarte ich mir einfach mehr Transparenz, mehr Weitsichtigkeit und vor allem ein wirtschaftlich nahes Denken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es diverse Projekte in den letzten Jahren auch bei uns in Solingen gab, wo vielleicht der wirtschaftnahe Unternehmer oder Denker das anders umgesetzt hätte. Und man wäre vielleicht oder wahrscheinlich, wenn ich das mal auch so formulieren darf, zu einem besseren Ergebnis gekommen.
Woran denkst du da?
Ich kann mal so vielleicht ein Fallbeispiel könnte sein, wir haben ja zum Beispiel unsere Stadtverwaltung ein neues Rathaus bekommen. Und dieses neue Rathaus ist vielleicht ein bisschen zu klein geworden, weil auch die Verwaltung natürlich wächst. Und jetzt muss man halt überlegen, wie löst man das Problem? Baut man nochmal an oder geht man vielleicht irgendwie andere Wege, dass man sagt, man sourced mal ein bisschen was aus, also die Mitarbeiter können vielleicht mehr im Homeoffice arbeiten oder man mietet vielleicht irgendwo was an. Es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten, sowas zu lösen. Ein Unternehmer würde ja da auch vorstehen, wenn ich nicht mehr anbauen kann, muss ich irgendwie anders das Problem lösen. Und da gibt es halt das ein oder andere Beispiel, wo ich einfach denke, man hätte vielleicht über eine öffentliche Ausschreibung oder wie auch immer das anders lösen können, eine bessere, auch finanziell bessere Lösung finden können. Und von daher, da gibt es so ein paar Punkte oder ein paar Projekte, die mir als unternehmerischer oder als unternehmerisch Denkender ja ein bisschen Kopfschmerzen bereiten.
Auch ein Thema, das ich im weitesten Sinne unter Politik fassen würde, ist eines, das die Wirtschaftsjunioren 2019 kritisiert haben. Seinerzeit war der Anlass der DOC-Streit in Remscheid. Die Remscheid. Älteren werden sich erinnern, die Städte haben sich gegenseitig blockiert. Am Anfang war auch Solingen noch mit im Boot. Also wer bekommt jetzt ein Outlet-Center, wer nicht? Es ging über Monate, über Jahre. Am Ende gibt es gar kein Outlet-Center im Bergischen Land, im Bergischen Städtedreieck. Seinerzeit haben die Wirtschaftsjunioren kritisiert, dass die Bergische Zusammenarbeit leidet, dass sie nicht gut genug ist. Jetzt bist du noch relativ frisch im Amt, aber wie würdest du das im Jahre 2023 bewerten? Ist die Bergische Zusammenarbeit zwischen Remscheid, Solingen und Wuppertal besser geworden?
Ich würde sagen, leider nein. Also es mag hier an manchen Stellen sicherlich Verbesserungen gegeben haben, vielleicht auch signifikant, aber wir müssen uns eins klar machen, wir haben in dem Bergischen Städtedreieck, wo wir sind, eine ganz besonders gute Konstellation. Wir haben einen großen Mix aus Unternehmen, die aus historischer Sicht Produkte herstellen. Ich bleibe mal in der Messer, zum Beispiel die Messerproduktion in Solingen. Wir haben IT-Unternehmen hier sitzen, wir haben hier eine Cozentrix sitzen zum Beispiel. Wir haben aber auch eine Weiland in Remscheid, wir haben eine Vorwerk. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben in diesem Städtedreieck Wuppertal, Solingen, Remscheid ein großes Portfolio an verschiedensten Branchen. Es gibt hier nicht eine Branche, auf die es sich konzentriert wird, sondern es gibt wirklich aus allen Branchen Unternehmen, die hier sitzen. Es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, eine zweite Uni zu bauen. Wir haben ja die Bergische Uni in Wuppertal. Warum sollten wir jetzt in Solingen eine zweite Uni bauen? Also da funktioniert es natürlich schon. Die heißt ja auch nicht umsonst Bergische Uni, ne, sondern sie könnte ja auch die reine Wuppertaler Universität heißen, aber es ist die Bergische Uni. Das finde ich zum Beispiel gut. Ja? Ich würde mir halt wünschen, dass sich die Städte, die Stadtverwaltung bei vielen Dingen einfach besser absprechen. Oder zum Beispiel bei uns, wir hatten letztlich, deshalb kann ich das ruhig mal erwähnen, auch darüber schon nachgedacht, was es da so als Fallbeispiele gibt. Es gibt diverse nicht funktionierende Ampelanlagen in allen drei Städten. Und dann gibt es Unternehmen, die vermieten Ampelanlagen. Und dann steht da halt eine Ampelanlage mal für 6 Monate, die wird aber vielleicht nur 2 gebraucht. Also 4 Monate steht sie umsonst dort. Vielleicht könnte man eine Ampelanlage oder 2 oder 3 oder 5 anschaffen, über alle drei Städte hinweg. Und wer gerade eine Ampelanlage braucht, der kann diese Ampelanlage nutzen. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht zu Ende gedacht, aber mal so ein ganz einfaches, greifbares Beispiel, was wir letztens zum Beispiel in einer Runde auch mal besprochen hatten. Ja? Es gibt diverse Dinge. Beim DOC war es, glaube ich, es gab sicherlich politische Hintergründe, warum das nicht zustande gekommen ist. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir merken, dass unsere Innenstädte immer schlechter besucht werden, die Kaufkraft dort ganz stark nachlässt, bringt es dann was, ein DOC zu bauen und vielleicht noch mehr Kaufkraft aus den Innenstädten zu ziehen? Also ich kann mir vorstellen, würde so ein Center dort stehen, dass viele Leute vielleicht gar nicht mehr in die Innenstädte gehen, sondern dorthin abwandern. Ja? Und dann würde es natürlich auch passieren, dass vielleicht Solinger Kaufkraft nur noch nach Remscheid geht. Also da muss es, glaube ich, andere Lösungen geben. Ich bin jetzt kein Stadtentwickler, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da deutlich besser die Zusammenarbeit nutzen kann. Und nochmal, wir haben eigentlich eine super Ausgangsposition bei uns. Ja. Wir haben auch landschaftlich, auch von der Verkehrsanbindung her, wir haben diverse Autobahnzufahrten, A46, A1, Remscheid-Wermelskirchen auch noch, ne? Wir haben die A3, also wir haben eine sehr gute Lage bei uns und das wird natürlich auch teilweise schon genutzt. Ja. Zum Beispiel das Gewerbegebiet Piepersberg, das ist ja super. Ja. Da sitzen Unternehmen, die sind schnell auf der Autobahn, die können gut an- und also beliefert werden und auch Waren ausliefern. Es gibt sicherlich Beispiele, wo man sieht, dass sich da auch gut Gedanken gemacht wurden. Aber die Zusammenarbeit, ich glaube nicht, dass sich vielleicht die Stadtspitzen von Solingen, Wuppertal und Remscheid regelmäßig zusammensetzen. Ganz einfaches Beispiel, Probleme aufschreiben, Probleme oder Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, und dann zu überlegen, könnten wir das vielleicht an der Stelle zusammen machen? Ich weiß nicht davon, dass es das gibt. Mir konnte auch keiner beantworten bis dato, ob es das gibt. Ich möchte einfach erreichen, dass vielleicht zum Ende meines Vorstandsjahres der ein oder andere Stadtratbeisitzende oder in dem Stadtrat Sitzende oder Sitzenden wissen, wer Christian Kern ist. Also, dass es die Wirtschaftsunion gibt. Nicht als Draufhau-Aktion, sondern einfach, dass man weiß, aha, da gibt es eine junge Wirtschaft, die macht sich Gedanken, weil die nächsten 5 Jahre habe ich kein Problem oder sehe ich auch kein Problem. Aber was ist in 20 Jahren hier in Solingen los? Ne? Und was ist in 25 Jahren in Solingen los? Und wir wissen alle, dass oftmals öffentliche Projekte ein wenig länger dauern vielleicht, weil es da natürlich auch Regularien gibt, die eingehalten werden müssen. Aber mein Wunsch wäre einfach, dass wir es schaffen durch Präsenz der Wirtschaftsunion in allen drei Kreisen, Wirtschaftsunion Remscheid, Wirtschaftsunion Wuppertal und Wirtschaftsunion Solingen, dass wir es schaffen, uns Gehör zu verschaffen. Und dass wir, ob in Persona oder in Form des Vereins, einfach wahrgenommen werden. Ne? Weil man verlangt von uns natürlich auch einiges. Führt eure Unternehmen gut. Macht Umsätze, macht Erträge und zahlt Steuern. Ganz klar, bin ich auch dafür. Ne? Wir sind eine solidare Gesellschaft und da muss das auch so sein. Aber dafür dürfen wir auch was verlangen. Und nochmal, wir finanzieren mit unseren Steuern die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann dürfen wir auch mal fordern. Wir können uns nur hinzusetzen und abzuwarten und immer den Mund zu halten, glaube ich, das bringt alle nicht weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine Stadtverwaltung froh ist, dass mal vielleicht ein Externer mal drüber guckt. Es gibt ja auch Unternehmen, die das machen. Die holen sich einen externen Berater ins Haus, ob das buchhalterisch ist oder projekttechnisch ist. Und das funktioniert ja auch und das machen die nicht ohne Grund. Und von daher, das wäre ganz schön, wenn wir das schaffen, in allen drei Kreisen diese Ressortpolitik wieder aufleben zu lassen und dann dementsprechend positiv und mit dem gebürtigen Respekt auf die jeweiligen politischen Amtsträger vielleicht ein bisschen Einfluss oder ein bisschen Information und ein bisschen Input geben zu können. Das wäre toll.
Das klingt nach einem guten Plan und zu dem Thema, über das wir gerade sprechen, passt wunderbar eine Frage, die nicht von mir kommt, sondern von einem der Gäste der vorherigen Folgen, nämlich Kurt von Manstein, seines Zeichens Werbelegende in Solingen. Und wir haben ja diese kleine Tradition in dem Podcast, dass die Gäste der aktuellen Folge den Gästen der kommenden Folge unbekannterweise eine Frage stellen. Und Kurt von Manstein, übrigens auch eine sehr interessante Folge, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören, wenn Sie mit dieser durch sind, hat auch die Lage Solingens angesprochen, hat das aber nicht nur als etwas Gutes gesehen, sondern auch eine Herausforderung. Seine Frage ist:
Was würden Sie einer Stadt Solingen empfehlen zu tun, um im Konkurrenzumfeld der großen Städte Köln, Düsseldorf, ich meine aber im weiteren Kreise auch noch, Rhein-Ruhr, Schiene, in Zukunft bestehen zu wollen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es gibt viele Vorteile, die wir gegenüber den großen Städten drumherum haben. Ich möchte mal als Beispiel, um auf die Frage dann zu oder da eine Antwort zu finden. Wir haben direkt neben uns eine Großstadt, die heißt Köln. Dazwischen liegt Leverkusen mit Bayer. Bei Bayer arbeiten viele tausende Menschen, die sich aber vielleicht direkt am Bayerwerk und oder in Köln keinen Wohnraum mehr leisten können. Das funktioniert einfach nicht. Und wir in Solingen merken also auch jetzt, dass wir Zuzug von Mitarbeitern oder Menschen, die eigentlich vielleicht in anderen Städten tätig sind, haben. Das merken wir natürlich auch an unseren Immobilienpreisen, die da dementsprechend aussteigen. Aber wir haben, glaube ich, immer noch den Vorteil gegenüber vielleicht der beiden Großstädte Düsseldorf und Köln, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen, dass wir den Familien oder den Menschen, und das sollen ja im besten Fall dann auch Familien werden, ja andere Voraussetzungen liefern können, andere finanzielle Voraussetzungen, um zu wohnen. Dazu kommt, wir sind umgeben von Grün. Man merkt einfach, die Leute, die hierher ziehen, das kann ich persönlich bestätigen, die finden das toll. Die kennen das vielleicht nicht so. Das bedeutet, ein Mitarbeiter, ich bleibe mal bei dem Beispiel Bayer, ja, der sagt, ui, in Köln Innenstadt, das ist mir doch deutlich zu teuer, da kann ich mir gar keine Wohnung kaufen und das, auch die Miete ist nicht mehr erschwinglich. Da kann ich ja vielleicht überlegen, als Beispiel nach Auf der Höhe zu ziehen, in Solingen. Dort sind natürlich die Mieten auch nicht mehr so wie vor 10 Jahren, aber sie sind doch deutlich erschwinglicher als vielleicht in Köln. Dazu kommt ein Zugang ins Grüne. Das heißt, gerade wenn ich an Familienplanung denke, denke ich, ist das einfach auch ein Vorteil. Also wir sind meiner Meinung nach ein sehr attraktiver Wohnort. Natürlich gibt es auch in Solingen solche und solche Ecken. Das ist ganz normal. Wir sind eine mittelgroße Stadt, ja, mit 165.000 Einwohnern, würde ich jetzt mal so ganz knapp sagen, 160, 165. Auch da ist nicht alles wunderschön. Aber ich glaube einfach, dass wir den Vorteil haben, auch durch unsere Vielfalt in Solingen, die einzelnen Stadtteile, Schloss Burg, wir haben Grefra mit der Altstadt, wir haben in Widdert und in Heesen tolle Wohnoptionen. Wir haben sogar in der Innenstadt ganz tolle Altbauten, ne, die immer schick gemacht werden, muss man sagen. Also wir haben ein buntes Potpourri an verschiedensten Optionen und ich glaube, das kann was sein, wo wir gegenüber anderen Städten auch punkten können. Wir haben eine ICE-Anbindung. Ich bin selber kürzlich, also es war im Herbst, nonstop von Augsburg nach Solingen gefahren, in 3 Stunden. Ich glaube, das Ticket hat 60 € gekostet. Wenn ich das jetzt mal umrechne, ich hätte 6 Stunden im Auto gesessen, weil die Fahrt dauert 5,5, 6 Stunden. Mit 130, 140, komme dann total gestresst in Solingen an. So konnte ich mich in den ICE setzen. Spritkosten hätte ich auch gehabt. Das heißt, ich sehe, dass ich recht versuche, das immer so ein bisschen so gegenzurechnen. Also das ist halt auch ein Riesenvorteil. Wir haben wirklich unseren Hauptbahnhof in Ohlix. Hat auch nicht jede Stadt, ne? Und von dort aus haben wir auch meiner Meinung nach ein gutes Busnetz. Oder öffentliche Verkehrsmittel in verschiedensten Formen, die das Leben eben auch attraktiv machen oder auch attraktiv für Mitarbeiter sind. Wir merken auch alle, dass es ja immer mehr ins Homeoffice geht und das wird zumindest nicht in allen Berufen, aber in vielen Berufen auch in Zukunft weiter so sein oder sogar noch intensiver werden. Und auch da gilt dann zum Beispiel für mich so ein Argument, ich muss ja jeden Tag, weiß ich nicht, nach Düsseldorf oder Köln zur Arbeit fahren. Also entweder kann man das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut schaffen, meiner Meinung nach, oder man ist halt sowieso nur noch 2 Tage vor Ort in der Firma. Das heißt, dieses Argument ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vielleicht mal noch vor 4, 5 Jahren war. Ne? Die Pandemie hat uns halt auch ein paar Vorteile gebracht, was sowas anbelangt. Und von daher, ja, final gesagt, ich glaube einfach, dass wir einen tollen Standort haben für das Wohnen. Und das ist ja auch wichtig. Denn ich sag mal, die Mitarbeiter haben alles außer Zeit. So fühle ich das zumindest manchmal. Ne? Alle unsere Mitarbeiter sind froh für jede Stunde, die sie vielleicht anders und schöner verbringen können. Und wenn wir als Solinger und mit unseren ja, Angeboten, die wir dahingehend haben, unterstützen können, glaube ich, ist das ein großer Vorteil gegenüber manch anderen größeren Städten in der Umgebung.
Jetzt sind wir schon mitten in der nächsten Rubrik nach der Antwort dieser Frage. Das sind nämlich unsere 10 Fragen. Die stelle ich jedem Gast. Das sind immer die identischen 10 Fragen. Und da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen, weil die erste Frage da wunderbar dran anknüpft. Die lautet nämlich, worauf kann man als Bergischer stolz sein?
Unsere Kultur.
Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss?
Eine Kottenbutter.
Was können Sie besser als die meisten anderen Menschen?
Ich kann sehr gut, denke ich, und lange und ausführlich reden und Dinge umschreiben. Ich glaube, das und dann einfach erklären. Vielleicht schwierige Dinge einfach erklären. Das ist meine Antwort.
Jetzt merke ich, bin ich gerade während der Fragen in Sie gerutscht. Was ist dein Lieblingsplatz in Solingen bzw. im Bergischen Allgemeinen?
Mein Lieblingsplatz in Solingen, das ist mit der Warthose in der Wupper stehend und dabei fischen.
Welches Konzert hast du zuletzt besucht?
Ich besuche keine Konzerte, muss ich gestehen, aber vielleicht meine Antwort, ich war in Krefeld bei Özcan Kosa, einem Comedian. Das war sehr lustig.
Mit wem würdest du gerne einmal für einen Tag das Leben tauschen?
Elon Musk.
Ich glaube, die Antwort ist schon mal gefallen in diesem Podcast.
Aber nur einen Tag, bitte.
Wie würdest du einen typisch Bergischen in 3 Worten charakterisieren?
Ein bisschen stur. Hier und da zurückhaltend, aber stets freundlich.
Was ist für dich der angenehmste Zeitvertreib?
Fischen.
Was würdest du als Oberbürgermeister von Solingen, Remscheid-Wuppertal, in dem Fall Solingen, als erstes anpacken?
Die Stadtverwaltung.
Welchen heimlichen Traum hegst du schon seit längerem?
Mit dem Wohnwagen durch Nordamerika fahren.
Kann ja vielleicht noch dieses Jahr passieren, aber erstmal bleiben wir hier im Bergischen, bevor es nach Nordamerika geht. Ich habe schon gesagt, du bist seit Anfang des Jahres Vorsitzender der Solinger Wirtschaftsjunioren. Mhm. Du bist seit 2018 Mitglied. Wie kam das damals? Wie bist du dazu gekommen?
Damals, kurz bevor ich Mitglied wurde, war ich noch nicht, sage ich mal, selber Unternehmer. Da war ich auch in einem Angestelltenverhältnis und durch einen Freund, das war der Max Fischer vom Druckhaus Fischer, der schon Mitglied war bei den Wirtschaftsjunioren. Der hat gesagt, hör mal, da bahnt sich ja bei dir eine berufliche Veränderung an. Magst du denn nicht mal dazukommen? Und dann bin ich dem Aufruf von Max Fischer gefolgt und bin dann als Interessent zu den Solinger Wirtschaftsjunioren gekommen.
Du hast es gerade eben im ersten Teil des Gesprächs schon mal so ein bisschen angesprochen. Warum lohnt es sich zu engagieren? Du bist jetzt seit 4, 5 Jahren dabei. Was würdest du sagen?
Also, das ist was ich auch eingangs schon gesagt habe. Es ist immer ein Geben, aber auch ein Nehmen oder ein Bekommen, möchte ich es mal so sagen. Also natürlich, man investiert Zeit in ehrenamtliche, gemeinnützige Projekte, die Wirtschaftsunion ausführen, aber man bekommt sehr viel zurück. Man bekommt natürlich einmal was zurück von den Menschen, für die man sich engagiert. Man bekommt aber auch als junger Unternehmer oder als junge Führungskraft was zurück von den anderen Mitgliedern und da ganz explizit auch wirklich von unseren Fördermitgliedern, weil die natürlich eine andere Erfahrung haben. Ja? Und das ist, denke ich, für mich das A und O, was ich nur jedem empfehlen kann, warum er sich diesem Verein anschließen sollte. Also man lernt sehr viel, das ist manchmal auf ernster Ebene natürlich, aber das kann auch einfach in einem Gespräch sein. Man muss vielleicht verstehen, dass wir Wirtschaftsjuniore manchmal dahin kommen, wo kein anderer hinkommt. Also auch in andere Unternehmen hinein. Man lernt, wir waren kürzlich bei der Metro, haben uns dort mit deren CEO, mit dem Steffen, übrigens auch ein Angler, haben uns dort getroffen und das war sensationell. Also der hat uns wir haben uns den großen Markt angeschaut in Düsseldorf und danach mit eben ihm zusammen gegrillt, dabei unterhalten und das sind natürlich Einblicke, wann kann man sich mal mit dem CEO der Metro unterhalten? Das ist normalerweise, wenn man nicht vielleicht in einem geschäftlichen Verhältnis dort steht, fast unmöglich oder wenn man dort vielleicht nicht angestellt ist. Ne? Aber das sind so Dinge und da haben wir diverse Beispiele, dass wir als Wirtschaftsjunioren halt auch immer die Möglichkeit haben, Dinge zu tun, die andere nicht können. Ich kann gerne noch ein Fallbeispiel nennen, um hier nochmal ein bisschen zu locken. Gerne. Es gibt den sogenannten Know-how-Transfer. Das heißt, den gibt es auf Landes- und auf Bundesebene. Man kann auf Landesebene für 3 Tage, auf Bundesebene für 5 Tage an der Seite eines Politikers im Landtag oder im Bundestag verweilen und seinen Tag miterleben. Und das können nur Wirtschaftsjunioren. Es gibt keine andere Organisation, die diese Option so hat. Das heißt, es melden sich Landtags- und Bundestagsabgeordnete und sagen, ja, ich würde mir mal so einen jungen Spund oder eine junge Dame gerne mal für die Tage zu Gemüte führen. Und dann begleitet man die Politiker bei ihrer alltäglichen Arbeit. Natürlich nehmen die sich auch Zeit für einen, beantworten Fragen, man sitzt mal zusammen, man isst zusammen Mittag. Ja? Und da geht es auch nicht darum, vielleicht mit einem Politiker seiner Wunschpartei zusammenzusitzen, sondern es ist ja noch interessanter, wenn man das dann macht mit einem Politiker, wo man eher sagt, boah, da sehe ich mich normalerweise gar nicht. Und warum macht er Politik für diese politische Richtung? Und das ist halt eine ganz tolle, nur ein Beispiel einer ganz tollen Möglichkeit, die zum Beispiel die Wirtschaftsunion mit sich bringt.
Würdest du sagen, du hast dich in der Zeit, in der du jetzt hier aktiv bist, bei den Wirtschaftsjunioren verändert in irgendeiner Weise?
Total. Also persönlich ganz extrem, weil ich kann sagen, als ich dann 2018 auch die Möglichkeit hatte, selbstständig zu werden, Unternehmer zu werden, prasseln natürlich einige Dinge auf einen ein. Und ich habe diverse Gespräche mit Mitgliedern und Fördermitgliedern geführt, die mir einfach geholfen haben, bestimmte neue Situationen zu lösen oder zumindest einen Lösungsweg zu finden. Ob der dann immer genauso war, wie man mir das nahegelegt hat, sei mal dahingestellt. Aber in der Regel habe ich halt persönlich einen Riesenschritt gemacht. Ich habe auch einfaches Beispiel. Ich durfte letztes Jahr für den Jungen Agenda-Preis eine Laudatio halten in einem der Säle im Stadttheater. Da saßen dann, ich weiß es nicht mehr genau, 180 Menschen. Wann spricht man mal vor 180 Menschen? Habe ich vorher noch nie gemacht. Auch da saß zum Beispiel unser Oberbürgermeister, Herr Kurzbach, dabei. Das sind so Dinge, die man natürlich vielleicht sonst nie tut. Aber das entwickelt einen weiter. Also ich muss sagen, ich war schon immer sehr kommunikativ und eher extrovertiert als introvertiert. Aber ich habe mich dahingehend doch nochmal verändert und nutze das jetzt auch in meinem beruflichen Leben. Regelmäßig und merke das auch, dass ich verhandlungssicher bin, dass ich auch mal bei einer kritischen oder spontanen Frage Wege gefunden habe, dass zu lösen, um die zu beantworten. So zum Beispiel gibt es auch Kommunikationstrainings, die Wirtschaftsjunioren anbieten. Also jeder Wirtschaftsjunior kann die Wirtschaftsjunioren deutschlandweit stattfindenden Trainings wahrnehmen. Und da gibt es Kommunikationstrainings, da gibt es Debating-Trainings, da gibt es verschiedenste Trainings, die einen im beruflichen Leben und privat dann natürlich auch weiterbringen.
Die kannst du jetzt auch anwenden als neuer Kreissprecher hier in Solingen. Dass du der Kreissprecher jetzt bist, das war keine große Überraschung, denn es gibt so eine Art rollierendes System. Wer jetzt Kreissprecher ist, ist dann im nächsten Jahr weiter ein Teil des Vorstands als ehemaliger Kreissprecher und der jetzige Stellvertreter, da ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ziemlich hoch, wenn da nicht irgendwas dazwischen kommt, dass der dann im kommenden Jahr Kreissprecher wird. Das ist korrekt. Ich habe mich gefragt, ob das sinnvoll ist. Also ich bin kein Freund davon, dass so Posten über Jahrzehnte von ein und derselben Person besetzt sind, aber so ein bisschen Kontinuität scheint mir nicht so blöd zu sein. Warum macht ihr das und welche Vorteile hat das aus deiner Sicht?
Also bei den Wirtschaftsjunioren und auch bei der weltweiten darüber hängenden Organisation der JCI nennt man das One Year to Lead. One Year to Lead heißt halt ein Jahr führen. Und ja, ich bin auch bei dir, es ist doch manchmal deutlich angenehmer, wenn über eine längere Periode vielleicht ein Weg vorgegeben wird. Man hat natürlich bei den Wirtschaftsjunioren nicht immer das Glück, dass man Freiwillige findet, die in den Vorstand rein möchten. Und es ist korrekt, bei uns ist das erste Jahr im Vorstand der sogenannte Deputy, der Hilfs-Sheriff. Dann ist man erster Vorsitzender und danach ist man der sogenannte Past President. Die JCI nennen den ersten Vorsitzenden auch President, das ist halt dann ein bisschen internationaler. Aber man hat 3 Jahre im Vorstand, das heißt, es ist schon ein bisschen Kontinuität da drin. Also ich war letztes Jahr Deputy, bin jetzt Präsident, Kreissprecher und bin nächstes Jahr Past Präsident. Und ich habe halt jetzt schon versucht und es auch Gott sei Dank geschafft, meine nächsten Nachfolger schon zu finden. Das heißt, einer von denen sitzt jetzt hinter mir als Deputy, der danach, also im nächsten Jahr Deputy wird, den wissen wir auch schon. Und danach die Dame, die wissen wir auch schon. Das heißt, wir können jetzt, das ist eine sehr komfortable Situation, die nicht vielleicht normal ist. Also ich sag mal, auch ich wurde nicht überredet, das zu machen, aber man hat mich halt aktiv gefragt, was ich aber natürlich mit meinen Nachfolgern auch gemacht habe. Aber wir haben jetzt quasi eine Richtung, wir ziehen alle am selben Strang, das merke ich, so von meinen Ideen her. Und man findet schon sehr viele Parallelen. Aber jeder Kreissprecher gibt vielleicht dann auch nochmal seinen eigenen Senf dazu, was auch gut ist. Und ja, so glaube ich, schaffen wir es, dass wir zumindest bei den Wirtschaftsunion Solingen für die nächsten Jahre dort eine gewisse Kontinuität in die Entwicklung bekommen. Und sei es nur mein Beispiel von eben der AK-Politik, also das Ressortpolitik. Ich weiß, dass die zwei, die nach mir folgen und auch die Dame, die danach kommt, hoffentlich, also wie gesagt, alles nur unter Vorbehalt, es kann natürlich auch privat immer was sein oder wie auch immer, dass die auch das Thema Politik und die Wirtschaftsunion, das Ressort Politik fördern möchten und dass wir da was tun müssen. Und von daher, das ist zum Beispiel, wo ich denke, ja, wir wechseln zwar regelmäßig unsere Vorstände, einmal im Jahr, also zumindest dann den Hauptvorstand, den Kreissprecher, aber ich glaube, dass man das so ganz gut handeln kann.
Politik ist ein Thema, das du dir auf die Agenda geschrieben hast für das laufende Jahr. Was sind weitere Schwerpunkte, die du setzen möchtest in deiner Vorstandsarbeit?
Man muss dazu sagen, man hat halt eben nur dieses eine Jahr, wo man wirklich selber das machen kann. Also die Richtung dann vielleicht nochmal ein bisschen auf sich zugespitzt umsetzen oder vorgeben kann. Ich möchte erstmal, dass wir nach der Pandemie, die wir nun aktuell über knapp 3,5 Jahre komplett oder sagen wir mal 2,5 bis 3 Jahre komplett hatten, dass wir als Verein erstmal wieder zu uns finden. Bedeutet, man hat halt auch bei uns in der Pandemie gemerkt, dass die Vereinsarbeit darunter gelitten hat. Ob das in den Arbeitskreisen war, ob das vielleicht bei Veranstaltungen war, die nicht stattfinden konnten. Unsere Betriebsbesichtigungen sind ausgefallen und so weiter. Wir möchten halt unser 70-jähriges Jubiläum dafür nutzen, in diesem Jahr auch wieder im Verein enger zusammenzufinden. Das ist ein wichtiger Punkt bei mir nebst dem politischen Thema. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, ich möchte, dass wir die drei Kreise, Wuppertal, Solingen, Remscheid, wieder enger miteinander verbinden. Das heißt, auch da gibt es natürlich immer von den Vorständen und auch den Kreisen an sich Treffen. Die waren aber natürlich auch die letzten Jahre anders. Es war dann eine Videokonferenz oder wenn dann mal war, dass man wieder in Präsenz durfte, dann kamen viele natürlich nicht aufgrund der Pandemie, weil sie richtigerweise vielleicht auch gesagt haben, ist mir noch ein bisschen zu heikel, trotz Maske. Und ich habe mich auch da schon mit den anderen Vorständen, neuen Vorständen aus Wuppertal und Remscheid zusammengesetzt und auch schon drüber gesprochen. Also auch da werden wir sowohl bei dem Politikthema als auch bei dem drei Kreise übergreifenden Themen deutlich enger zusammenarbeiten, dass wir halt Events zusammen machen. Wenn die einen vielleicht ein kreisinternes Selbstverteidigungsevent haben, also bei so einer Kampfschule, wo man so ein bisschen lernt, vielleicht mal so ein bisschen, wie deeskaliere ich, das hat man nämlich beide vor, warum machen wir das nicht zusammen? Ja, dann treffen sich die Leute halt aus den Kreisen übergreifend, als Beispiel. Ne? Und das ist auch ein dritter wichtiger Punkt, also bei mir ist es die Politik, also das Ressortpolitik. Unser kreisinternes Miteinander möchte ich wieder schärfen. Was machen die einzelnen Arbeitskreise? Wo sind wir gerade? Wie ist der Stand vom Zöpkesmarkt? Dass wir da immer regelmäßig alle abholen und dann vielleicht auch Leute sagen, ach, da will ich mitmachen, das interessiert mich gerade, ach, super toll. Und eben die drei Kreise, dass die wieder mehr zusammen machen. Und eine Sache habe ich auch noch, ich selber durfte seit letztem Jahr eben diese Bewerbungstrainings mitmachen im AK Schuwi, also im Arbeitskreis Schule Wirtschaft. Und das macht mir super viel Spaß und ich kriege sensationelle Resonanzen von den Schülern, direkt von den Lehrern, Eltern. Also mir hat eine Mutter über Instagram angeschrieben, wie toll das war, weil ihr Sohn davon erzählt hat. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Schüler, wenn die Schule verlassen, so richtig nicht aufs Leben vorbereitet sind. Wie auch, ja. Zum Beispiel sagt ein Schüler, ich möchte gerne in Hamburg studieren. Dann rechne ich dem an der Tafel vor, was das kostet. Und dann war es das mit Hamburg.
Ne? Kommt auf die Eltern an.
Ja, das mag vielleicht sein, aber das sind so Sachen, oder welche Versicherungen brauche ich? Was steht noch so an? Nebst diesem Bewerbungstraining versuche ich halt immer so ein bisschen aus dieser TikTok-Blase die jungen Menschen da rauszuholen und das funktioniert wunderbar. Das sind immer 4 Stunden, die gehen sehr, sehr schnell rum und ich wünsche mir, dass wir da vielleicht nochmal ein extra Event rausmachen für die Schulen, dass wir sagen, okay, wer Lust hat, der kommt mal zu einem Event und das heißt, mein Leben nach der Schule. Das finde ich toll, wenn ich das hinkriege, zusammen mit unserem Arbeitskreis und den anderen, die Lust haben im Verein. Das finde ich klasse. Und wenn ich es dieses Jahr nicht schaffe, dann weiß ich genau, dass mein Nachfolger, der David Viehweger, da sicherlich auch großes Interesse hat.
Jetzt bist du ja selber erst 38 Jahre alt, das heißt, du hast ja auch nicht schon unendlich viele Generationen kommen und gehen sehen. Trotzdem vielleicht die Frage, wie du die aktuelle Generation in der Schule wahrnimmst. Du hast gerade gesagt, aus ihrer TikTok-Blase herausholen. Wie schauen die auf ihre Zukunft und wie bewertest du das?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ein sehr offener, kommunikativer und ich denke auch digitaler, moderner Mensch. Aber ich habe auch noch ein bisschen konservatives Denken in mir ab und zu, muss ich gestehen. Es gibt Dinge, die in der Jugend oder bei den jungen Menschen aktuell passieren, die ich halt auch vielleicht aus Sicht des Unternehmers wieder nicht nachvollziehen kann. Ja, wie ich das auch eben schon bei der einen oder anderen Entscheidung in den Stadtverwaltungen gesagt habe. Und wie soll ich sagen, wenn ich die jungen Leute beispielsweise in den Schulen darauf anspreche, können sie es mir auch nicht, sie können mir es gar nicht beantworten, warum sie es machen. Ein Beispiel ist Fridays for Future. Ich finde das toll. Ich bin selber, wie gesagt, ich wohne an der Wupper, ich wohne im Grünen, ich mache Wupper-Reinigung. Also ich bin auch sehr für grüne Themen. Ich bin für erneuerbare Energien. Aber ich bin eben vielleicht nicht für alles, was diese Bewegung unterstützt. Aber wenn man in die Schulen aktuell geht, sind da doch viele junge Leute, die das auch gutieren. Und wie gesagt, ich bin auch ein grüner Mensch, was das anbelangt, was diese Themen anbelangt. Aber ich habe das Gefühl, dass es natürlich auch dort von den jungen Menschen keine finale Lösung gibt. Können sie auch nicht aufzeigen. Aber ich kann nicht, weiß ich nicht, mich von meiner Mama mit einem Q8 irgendwo hinfahren lassen und dann Fridays for Future machen. Das funktioniert halt nicht. Also da habe ich nicht zu Ende gedacht. Ne? Oder da mit einem Gucci-Gürtel stehen, der irgendwo in China von wem auch immer zusammengeschraubt wurde. Ja, das sind so, ich versuche das halt auch immer dann zu erfragen, was stellt ihr euch denn vor, was sollten wir besser machen? Grundsätzlich finde ich das toll, dass junge Menschen den Mund aufmachen und den Etablierten zeigen, also den Älteren vielleicht zeigen, ob es Politiker, Eltern oder wer auch immer sind, hört mal, da stimmt was nicht. Ihr müsst was ändern. Und es hat sicherlich auch schon den ein oder anderen Einschlag dadurch gegeben und das ist auch gut. Aber ich sehe das leider so, dass durch diese ständigen medialen Einflüsse die jungen Menschen heute ausgesetzt sind, anders als zumindest bei mir. Ich bin mit 15 noch durch den Wald gelaufen und habe, weiß ich nicht, Bundeswehr gespielt oder so, ja. Aber dass natürlich auch da so viele Einflüsse sind, dass man vielleicht nicht seine eigene Richtung finden kann, glaube ich einfach. Ich stelle es mir zumindest sehr schwierig vor. Wenn ich den ganzen Tag, das sind halt diese Maschinen, diese Intelligenz hinter den Social Media, ich mich die ganze Zeit für ein Thema interessiere, werde ich damit auch gefüttert, dauerhaft. Wenn dann mal jemand kommt, wie der Christian Kern, sich vorne vor die Klasse stellt und sagt, lass uns doch mal überlegen, ob das von A bis Z schon denn so genauso funktionieren würde, wie ihr euch das vorstellt, dann merken die Schüler schon, ja, ich gebe natürlich jetzt nicht zu, der Herr Kern hat recht, aber ich mache mir zumindest mal Gedanken darüber. Und das ist, glaube ich, das, was die jungen Menschen ja nicht mehr mitbekommen, vielleicht von daheim, das weiß ich nicht, auch nicht alle wohlgemerkt. Aber vielleicht auch in der Schule nicht beigebracht bekommen können, weil die Lehrer nicht die Zeit dazu haben und weil vielleicht auch der ein oder andere, ob es ein Lehrer ist oder ein Elternteil, vielleicht gar nicht das Wissen haben, mal was anderes zu erzählen. Ne? Wenn ich mir vorstelle, also ich bin natürlich, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn ich mir vorstelle, ein Lehrer macht sein Abi, geht ins Studium und wird dann Lehrer. Dann macht er einen tollen Job und ist auch wichtig, damit unsere Jugend dementsprechend gebildet wird. Aber vielleicht hat er nicht den Einblick in die Wirtschaft, wie es ein Unternehmer hat. Ganz klar, dafür habe ich zum Beispiel nicht den Einblick, habe ich ein Kind zu lehren, ne, in der Schule. Und von daher glaube ich, so eine Art Mischkalkulation wäre ganz toll. Warum gibt es nicht das Schulfach Wirtschaft, ausgeübt von Wirtschaftlern, also von Unternehmern? Warum macht man das nicht? Warum sagt man nicht hier für eine kleine Aufwandsentschädigung oder für ganz umsüss, stelle ich mich Christian Kern dahin und mache einmal die Woche 3 Stunden in der 11. oder 12. Klasse und beackere mal Themen. Und wenn es nur ein einfacher Austausch ist, und ich nehme ein Beispiel, ich bringe ein Beispiel aus der Unternehmung mit, das kann an einem Termin kann es sein, wie sieht bei uns die neue Personalfindung aus, was machen wir mit Fachkräftemangel, und beim nächsten Mal kann es sein, wie starte ich ein Projekt. Kunde ruft an, ich möchte was haben. Was bringt das mit sich? Also ganz einfache Dinge, die dann, glaube ich, auch vielleicht in dem Leben der jungen Menschen was verändern können, meiner Meinung nach. Ne? Und das würde ich, glaube ich, den jungen Leuten so ein bisschen anhaften, ob sie da was für können oder nicht. Wie gesagt, die werden alle in ihren Apps und in ihren Social-Media-Accounts zugeballert. aber dass man da vielleicht es schafft, einfach auch mal den jungen Menschen dauerhaft eine andere Blickweise zu zeigen. Das, glaube ich, wäre ganz, ganz toll und ganz wichtig und würde ihnen helfen, ja, einfach einen anderen Start ins Leben zu bekommen oder eine andere Sicht aufs Leben zu bekommen. Ja.
Wenn es das Unterrichtsfach gibt, dann melde ich, dann schaue ich mir das gerne an.
Ich habe mich freiwillig angeboten. Also, wenn hier Solinger Schulen zuhören, gerne melden.
Du hast die Frage gerade selber schon aufgeworfen, deshalb darfst du sie jetzt auch beantworten. Was machen wir denn gegen den Fachkräftemangel?
Tja, also wir brauchen zu 100% Zuwanderung. Wir brauchen einen Plan für Zuwanderung. Alleine schaffen wir das nicht. Was brauchen wir, damit wir Fachkräfte bekommen? Wir brauchen erstmal Leute, die da Lust drauf haben. Wenn alle gesagt bekommen, du musst Abitur machen, du musst studieren, sonst wird aus dir nichts. Und das ist der Tenor, teilweise heute noch extrem, aber es war vor allem die letzten Jahre so. Dann können wir nicht erwarten, dass die jungen Leute nach der 10. Klasse sagen, ich mache jetzt meine Ausbildung. Ich persönlich vertrete da eine andere Meinung und das tue ich auch immer kund, wenn ich mit jungen Menschen spreche. Mach doch erstmal eine Ausbildung und dann merkst du, ist diese Richtung, diese Branche oder diese Arbeit überhaupt das Richtige für mich? Und du kannst ja immer noch später studieren. Also es gibt ja immer diesen, man nennt es ja gerne den zweiten Bildungsweg. Von daher wäre das so eine Sache, die man auch ändern müsste. Aber grundsätzlich erstmal A, wir brauchen Migration, aber wir brauchen vielleicht eine andere Art der Migration, wenn wir uns dem Thema Fachkräften wirklich nähern wollen. Also ich denke schon, es gibt weltweit Beispiele, die sowas gut machen. Es gibt da Neuseeland oder in Kanada, in den USA gibt, heißt es die Green Card. Also man, wenn man wirklich Fachkräfte aus dem Ausland dazu haben will, und die brauchen wir, wir schaffen es nicht alleine, dann kann man da natürlich auch vielleicht nochmal ein paar Stellschrauben anpassen, politisch. Was brauchen wir noch? Wir müssen wieder mehr Werbung machen für die Ausbildung, für die normale Ausbildung, auch für Handwerksbetriebe. Also ich kann alle, die vielleicht selber Eigentum besitzen oder auch nur mal eine Wand gestrichen haben wollen und das nicht selber machen, sondern vielleicht einen Handwerker brauchen, die wissen genau, wo das Problem liegt. Wann kriege ich den Handwerker? Wann kommt der vorbei? Wann kann der das machen? Und das wird ja nicht weniger. Also die Handwerker werden weniger, aber das lange Warten wird nicht weniger. Und ich denke mir, wenn sich heute jemand dafür entscheidet, ich werde zum Beispiel Zimmermann, ich mache meinen Zimmermannsmeister irgendwann und vielleicht mit Anfang 30, Mitte 30 mache ich mich selbstständig. Ich glaube, die werden, bis es soweit ist, in 15, 20 Jahren danach ein tolles Leben führen. Also immer Arbeit haben und dementsprechend auch, gut im Leben stehen, sagen wir es mal so, finanziell.
Du erzählst hier so ein bisschen deine eigene Geschichte, denn du hast zuerst eine Ausbildung gemacht. Du bist gelernter IT-Systemelektroniker bei Siemens gelernt.
Ja, genau.
Und hast dann noch irgendwie Anfang der 10er Jahre bis Mitte der 10er Jahre ein Studium gemacht. Du bist Diplom-Betriebswirt auch.
Abendstudium.
Warum hast du dich seinerzeit erst einmal für eine Ausbildung entschieden?
Also es lag nicht zwingend an meinen Noten, dass ich nicht hätte auch Abitur machen können. Also ich hatte super Notendurchschnitt und ich habe einfach gesagt, ich möchte gerne was mit Computern machen. Das kam halt so auf Anfang der 2000er. Da gab es die neuen Berufe, IT-Systemelektrofach, Informatiker, Systemintegration und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, das will ich machen. Und dann habe ich 2 Bewerbungen geschrieben, unter anderem die eine nach Siemens, und habe gesagt, wenn das funktioniert, mache ich das. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass ich nicht, sage ich mal, das Abitur gemacht habe und dann studiert habe, sondern gesagt habe, ich möchte das machen. Ein Hintergrund war ganz klar, ich möchte Geld verdienen. Ja, also ich hatte nicht das Privileg, dass ich jetzt zum 18. Geburtstag vielleicht ein Porsche geschenkt bekommen habe, sondern ich komme aus einer ganz normalen Familie, alles super, aber ich wollte Geld verdienen. Und das war so ein Grund, warum ich gesagt habe, in Kombination mit dem Beruf an sich, IT, ich wollte was mit IT machen, dass ich diesen Weg gehe.
Und dann hast du aber irgendwann den Weg daraus in die Selbstständigkeit gefunden. Das schließt sich auch nicht aus, aber du hast eben diesen Weg gefunden. Wie lief das ab?
Ja, also grundsätzlich habe ich dann irgendwann gesagt, wenn ich mal selbst, also ich habe immer gesagt, vielleicht werde ich ja mal selbstständig. Und ich habe gemerkt, dass ich bei der Firma, bei der ich angestellt war, nämlich der Möller GmbH, dass ich da vielleicht irgendwann mal die Aussicht habe, das Unternehmen weiterzuführen. Das hatte man mir so quasi suggeriert und das fand ich toll und habe mir dann gedacht, gut, wenn ich das mache, dann muss ich aber auch wissen, was ich da tue, und da bot sich halt, damals hieß es noch Diplom-Betriebswirt, halt eben an, um zu verstehen, wie muss ich denn kaufmännisch drauf sein, um überhaupt so ein Unternehmen zu führen, und darum habe ich dann dieses Abendstudium gemacht, genau, und hatte dann, es gab dann einen tragischen Vorfall, dass der ehemalige Gründer und Geschäftsführer leider verstorben ist. Und seine Ehefrau das Unternehmen nicht weiterführen wollte. Und dann kam es eben dazu, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, das Unternehmen käuflich zu erwerben. Genau, das war so der Weg.
Dann hast du es ein paar Jahre geführt und dann ist das Unternehmen mit einem anderen Unternehmen fusioniert, nämlich TKD, wo wir uns auch gerade hier treffen zum Gespräch. Mhm. Kannst du einmal dieses Konstrukt erklären, was dein Unternehmen macht und was TKD macht und wie das zusammenhängt am besten auch?
Ja, also ich hatte 2018 die Firma erworben und der Exit war schon 2,5 Jahre später im Mai, also war Oktober 18 und im Mai 2021 habe ich die Firma wieder verkauft, habe in der Zeit halt einmal alles ein bisschen umgedreht. Ne? Ich habe mir gedacht, es ist 20 Jahre alt das Unternehmen, also muss man viel Neues machen und das hat sich halt auch sehr gelohnt, also fürs Unternehmen, das war, denke ich, der richtige Weg. Auch hier vielleicht einfach mal neu denken, ja, etwas anders machen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ist es das, was ich immer möchte? Ich muss sagen, ich hatte schon gerne auch mal einen 17-18-Stunden-Tag. Wirklich, nicht immer, aber auch mal nur 10 oder 12 und Samstag und Sonntag auch. Und das war mir einfach, mir ist dann die Zeit doch wichtiger gewesen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mich halt daran gesetzt und gesagt, okay, das Unternehmen steht jetzt top da. Es stand auch vorher gut da, aber es war dann schon sehr gut nach den 2,5 Jahren oder nach 2 Jahren. Und habe dann halt mich auf die Suche gemacht nach einem Käufer. Hatte erst einen anderen, ja, ein anderes Unternehmen hatte sich interessiert. Und dann bin ich durch meinen Firmensteuerberater eben an einen der beiden Geschäftsführer und Inhaber der TK Deutschland Gruppe, dem Oliver Tollé, gelangt. Der hat da einen Kontakt hergestellt. Und dann haben wir uns getroffen, auch mit dem zweiten Inhaber-Geschäftsführer, dem Ulrich Winkler, in dem Privathaus, einen der beiden. Das war sehr, sehr locker, sehr, sehr gut und ein sehr angenehmes Gespräch. Und ja, dann hat sich das, ging das relativ schnell. Ich glaube, das hat dann 4 Monate gedauert und dann war der Verkaufsprozess eigentlich durch. Die Verträge lagen schon da und dann hat man sich eben dazu geeinigt. Und die Möller GmbH kommt halt eher aus dem Festnetzbereich. Also wir haben früher, nannte man das, Telefonanlagen verkauft und die installiert, konfiguriert mit ein bisschen Software dahinter. Die Möller hat einen Großteil ihres Umsatzes, macht sie heute noch im Handelsgeschäft mit professionellen Headsets. Das war sie auch eine der ersten, die das so groß gemacht hat und das ist immer noch ein erträgliches, sehr erträgliches Geschäft. Und ich nenne das mal so eine Festnetzsparte, die fehlte der TK Deutschland in dem Sinne vielleicht noch ein bisschen. Die TK Deutschland hat das vorher schon im Bereich von Internetanschlüssen, Glasfaser, VDSL für Großkunden, ne, gemacht. Hatte auch hier und da schon auch Kompetenz in Form von Mitarbeitern im Unternehmen. Und ich denke einfach, dass die Firma Möller dann als Zukauf dazu gedacht ist, und das merke ich auch heute, dass man halt dieses Festnetzthema in der sonst sehr mobilfunklastigen TKD-Gruppe einfach nochmal auch unterstützen wollte. Ja? Zweiter Vorteil ist natürlich, die Möller hat durch ihr Handelsgeschäft große, große Unternehmen, deutschlandweit vor allen Dingen, aber auch im Ausland sitzend. Und da verbirgt sich natürlich auch noch wiederum Potenzial für die Produkte aus der TK-Deutschland-Gruppe. Das ist dann immer so ein Zusammenspiel, so ein Mitwirken in beide Richtungen. Ja, und die TK Deutschlandgruppe hat verschiedenste Geschäftsfelder, ganz grob vielleicht formuliert, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre mobile Flotte zu managen. Also wir haben Unternehmen, die brauchen 5000 iPhones und 5000 SIM-Karten und irgendeiner muss wissen, wo ist das iPhone, wo ist die SIM-Karte, wann läuft das iPhone aus. Dafür haben wir eine Software geschrieben, ein iPhone geht kaputt. Entschuldigung, ich will ja keine Werbung machen, kann auch ein Samsung-Gerät sein, Verzeihung.
Die gehen nicht kaputt.
Ja, achso, stimmt. Nein, aber ein mobiles Gerät ist defekt, ja, und dann möchte der Mitarbeiter das natürlich ausgetauscht wissen. Dann kriegt er von uns eins zugeschickt, schickt das Defekte dann zurück. Dafür erheben wir natürlich einen Obolus, den wir jeden Monat dann pro Device eben haben möchten. Und das ist auch unter anderem auch eins der Geschäftsmodelle. Da haben wir auch große Partner am Markt, mit einem großen T und einem großen V zum Beispiel, da arbeiten wir mit und auch sehr erfolgreich, entwickeln uns immer weiter. Also wir sehen uns wirklich da sehen wir die Zukunft der Gruppe. Das ist ein Thema, was uns viel beschäftigt, was dazu führt, dass wir sehr stark wachsen in der Gruppe, weil es halt immer mehr Kunden gibt und unser Produkt und die Kombination, die wir machen, gibt es so am Markt nicht. Also wir machen, es gibt Marktbegleiter natürlich, die ähnliche Dinge tun, aber wir können zum Beispiel auch Altbestand an Endgeräten übernehmen. Das machen andere vielleicht nicht. Und das sind so Dinge, da sind wir schon ganz federführend vorne mit dabei. Und es ist halt auch sehr interessant, weil wir unsere eigene Software ja mitentwickeln selber. Ne? Das ist wie so, die entwickelt sich weiter und da kommen neue Schnittstellen hinzu. Und das ist schon auch jetzt für mich aus meiner Sicht, ne? Der aus der, ich nenne sie mal, kleinen Telekommunikationsfirma Möller kommt, ein ganz interessantes Feld und auch diese Entwicklung einfach zu sehen, wie schnell sich so ein Unternehmen entwickelt. Ne? Wir haben unsere Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt in den 1,5 Jahren, also dass ich hier bin, sind jetzt bei knapp 120 Leuten, glaube ich. Und Wenn man vorher ein 5-6-Mann-Unternehmen geführt hat, ist das einfach was anderes. Und es ist sehr interessant. Und ich bin super froh und auch stolz, dass ich Teil dieses Prozesses einfach sein darf. Ne?
Ich glaube, man muss das einmal erklären. Du bist jetzt quasi Angestellter in deiner eigenen Firma.
Gewünscht, freiwillig wieder im Angestelltenverhältnis. Man hatte mich auch gefragt, ob ich vielleicht weiterhin eine Prokura haben möchte und auch vielleicht einen Teil Anteile an der Möller GmbH behalten möchte. Aber ich habe gesagt, nein, wir einigen uns und dann möchte ich mit der Geschäftsführung an sich, in welcher Form auch immer, nichts mehr zu tun haben. Was natürlich das Thema Zeit wieder ins Spiel bringt. Ne? Also ich merke schon, dass ich mehr Zeit habe. Ich arbeite immer noch gern, ich arbeite immer noch mehr als meine 40 Stunden in der Woche. Ich arbeite immer noch mal im Urlaub, eigentlich jeden Tag. Da guckt man mal ins Handy, macht mal eine E-Mail fertig. Das mache ich aber freiwillig, das müsste ich nicht tun. Ich mache das aber halt gerne, weil mir die Arbeit super Spaß macht und weil ich habe halt ein Unternehmen abgegeben und ich denke halt so, dass ich dieses Unternehmen halt, ich möchte auch den Käufern in 5 Jahren noch ins Gesicht schauen und sagen, das war für euch eine tolle Sache. Und deshalb versuche ich mich da halt auch dementsprechend einzubringen. Ich kann nicht mehr alles leisten, dafür sind wir mittlerweile einfach zu groß. Ich weiß auch nicht mehr alles, was in der Möller so passiert. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe, aber ich finde es einfach schön, dass wir es bis dato zumindest geschafft haben, diese Firma in das große Konstrukt darüber zu implementieren. Auch da gibt es sicherlich noch Potenziale, die wir peu à peu erreichen wollen oder ausschöpfen wollen. Und für alle, wenn man sowas halt noch nicht gemacht hat, so eine Firma kaufen, verkaufen und erstmal weiterentwickeln und verbessern und dann wieder verkaufen und dann die Implementierungsphasen, das ist eine ganz, ganz interessante Sache und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das so miterleben durfte. Ne?
Ist auch ein spannendes Geschäftsfeld, erinnert mich so ein bisschen, es gibt in Solingen den Dienstleister Büro Knipper, die machen auch viel mit so Leihdruckergeräten und kümmern sich dann um Service und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung dahingehend, dass es so Themen sind wie jetzt auch Mobilfunk, Handys für Mitarbeiter und sowas, da haben die Unternehmen keine Kapazitäten, sich da selber drum zu kümmern. Die IT-Abteilungen sind im Anschlag in irgendwelchen Projekten und sowas gibt man dann gerne ab.
Die sind einfach froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, um vielleicht eine IT-Abteilung oder oftmals gibt es ja noch nicht mal eine IT-Abteilung. Ja, unsere Kunden bewegen sich schon, ich sag mal, in dem Feld 100 Mann aufwärts. Oder sonst lohnt es sich auch nicht, so eine Software zu implementieren. Man muss Schnittstellen bauen zu den Providern, damit die Rechnungen automatisch dort reinflattern und all solche Geschichten. Also digital flattern die da rein. Die haben oftmals auch keinen, der sich wirklich drum kümmert. Da sind mal 100 Handyverträge abgeschlossen worden, dann hier nochmal 2 und dann gab es da nochmal Angebot von dem Provider. Und wir versuchen halt, also nebst dem, dass wir das Ganze mal zusammenfassen und da eine Lösung finden, auch eine Service-Lösung dahinter, um eben im Unternehmen, beim Kunden in dem Unternehmen einfach Zeit zu sparen. Ja? Weil wenn ich sage, ich habe 100 Headsets und 80 davon telefonieren 6 Stunden am Tag, dann brauche ich die. Die müssen funktionieren. Ne? Und die dürfen aber auch nicht alles. Also da muss auch eine gewisse Restriktion drauf, vielleicht darf der kein WhatsApp oder solche Dinge. Und darum sowas kann man natürlich auch alles managen, nennt sich das. Ja? Mobile Device Management ist ja, MDM ist da so ein Oberbegriff. Oder Device as a Service heißt das DAAS bei uns. Ne? Und das sind so Dinge, wir nehmen quasi ein Unternehmen Arbeit ab, aber optimieren auch. Also wir schauen uns wirklich regelmäßig auch die Verträge an. Gibt es eine bessere Option? Dann kriegt der Kunde einen Hinweis. Hör mal, wir können jetzt vielleicht 50 Verträge in einen anderen Tarif buchen. Das spart ja jeden Monat 5 € pro Vertrag. Ne? Bei 50 mal 5 und dann summiert sich sowas halt auch. Ja? Und es ist natürlich auch wichtig, also so ein Endgerät, egal jetzt welchen Hersteller, es kostet ja auch Geld. So, das heißt, jetzt überlegt sich natürlich ein Unternehmen, kaufe ich die oder miete ich die? Und wenn ich sie miete, habe ich sogar einen Service drauf. Wenn was dran ist, kümmert sich einer drum. Habe ich nichts mehr mit zu tun. Mein Mitarbeiter ist zufrieden, der kriegt am nächsten Tag, ja, das ist unser Anspruch, am nächsten Tag ein Endgerät, je nachdem, wann das Ticket reinkommt. Also wenn es abends um 10 kommt, wird es schwierig, ne? Aber sonst sind wir da schon ganz flott und reagieren auch sehr schnell. Und wir helfen einfach unseren Kunden dabei, dieses Thema Mobile Device Management ein wenig loszulassen. Wir kümmern uns darum und versuchen darüber noch hinaus weitere Services anzubieten. Was mal so. Ne? Und das Ganze runden wir quasi ab mit unserem Festnetzteam. Hör mal, lieber Kunde, du hast 12 Standorte, dann brauchst du vielleicht auch 12-mal Glasfaseranschlüsse. Sollen wir mal für dich gucken? Ne? Und so gibt halt die eine Hand die andere irgendwie. Und dann brauchst du vielleicht noch ein bisschen Teams-Telefonie. Dann bauen wir dem noch Teams-Telefonie ein, weil Teams kennt eh gerade jeder. Ne? Das sind so Themen, das macht einfach sehr viel Spaß, dass wir aus den einzelnen Firmen gleiche Unternehmen quasi beackern, in eigentlich anderen Feldern, aber es ist immer die TK Deutschland-Gruppe. Das heißt, unsere Wege sind sehr kurz. Wir haben kürzlich ein weltweit agierendes Unternehmen, bin 8 Stunden und da war noch eine Nacht zwischen komplett auf Teams-Telefonie umgestellt. Das kann kein anderer so schnell, glaube ich nicht. Wir sind selber Provider, wir haben ein eigenes Festnetzprodukt. Also wir bieten unseren Kunden an, deine Solinger Nummer ist jetzt bei uns. Und wenn du was hast, dann dauert das 2 Minuten, dann ist das erledigt. Da muss man keine Hotline anrufen. Ne? Und das ist halt schon was, was die Kunden sehr schätzen. Ja.
Spannend. Spannend war auch ein Abend vor wenigen Wochen in der alten Schlossfabrik, über den du schon gesprochen hast. Jetzt kommen wir wieder kurz zurück zu den Wirtschaftsjunioren zum Ende unseres Gesprächs. Das war nämlich der Neujahrsempfang der NRW-Wirtschaftsjunioren. Mehr als 200 Gäste waren vor Ort und das Motto des Abends war Juniorenwirtschaftswunder aus Krisen lernen und Chancen erkennen. Was die Krisen im Moment sind, da müssen wir nicht drüber reden. Dieses Motto war ja bewusst an das Wirtschaftswunder angelehnt, das Deutschland in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Großes Wirtschaftswachstum. Was bräuchte es in der heutigen Situation, um aus diesen Krisen, die wir alle kennen, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen müssen, was müssen wir tun, damit wir daraus wieder ein Wirtschaftswunder machen können?
Also ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es keine Blaupause für. Es gibt verschiedene Stellschrauben oder auch, vielleicht muss man vieles auch einfach als Chance sehen. Also es gibt diverse Krisen auf der Welt, aber als Fallbeispiel, wir fangen jetzt an, wieder in Europa selber Chips herzustellen, um uns ein wenig abhängiger zu machen von fremden Märkten, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Also ist das wieder eine Chance. Wir bauen neue Fabriken, wir schaffen neue Jobs, wir schaffen gute Jobs, zukunftsreife Jobs. Ja? Also das Thema lehnte sich natürlich einmal an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber natürlich auch so ein bisschen an unser 70-jähriges Jubiläum. Das fällt ja ungefähr aufs Gleiche. Ja? Und es gibt keinen Weg, um zu sagen, wir können jetzt das machen, um diese Krisen, die wir aktuell haben, zu lösen. Wir könnten jetzt nicht als Wirtschaftsunion oder selbst als deutsche Wirtschaft an sich in die Ukraine fahren und diesen schrecklichen Krieg beenden. Das können wir nicht. Aber wir können natürlich überlegen, was können wir tun? Es gibt dort Menschen aktuell, die in Gefahr sind und zu uns kommen. Vielleicht können wir denen helfen, hier erstmal eine Zukunft zu finden, ob die temporär oder dauerhaft ist. Also auch da haben wir eine Chance und diese Menschen haben wieder eine Chance. Ja? Das sind so viele kleine Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen. Energiewende, ganz klar. Man kann nicht erwarten, dass eine Industrienation wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern und einer Industrie, die sehr energiehungrig ist und einer Bevölkerung, die sehr energiehungrig ist, kann man nicht erwarten, dass die in 5 Jahren nur noch grünen Strom macht. Das funktioniert nicht. Dann leidet unser Lebensstandard. Und damit meine ich nicht abends die Flasche Dom Perignon aufplöppen, sondern damit meine ich, dass wir alle in die Schule gehen können. Dass wir alle fließend Wasser haben. Dass wir, weiß ich nicht, Kläranlagen haben, also ganz einfache Dinge. Ja? Wenn wir diesen Lebensstandard halten wollen, muss man auch bei solchen Themen wie der Energiewende Zeit geben. Ich verstehe alle, die sagen, das muss heute funktionieren, Klimawandel und es wird schnell wärmer, aber das funktioniert nicht. Dann leidet unser Wohlstand und den will eigentlich auch keiner abgeben. Den will auch keiner abgeben, der sich mit den Händen auf den Straßen festklebt, glaube ich nicht. Weil das funktioniert halt auch nicht. Ja? Und von daher denke ich, es gibt viele kleine Dinge, die uns jetzt als Krise erscheinen, aber wo es auch immer wieder eine Chance gibt. Und wenn wir diesen schlimmen Krieg nehmen in der Ukraine, Menschen kommen zu uns, wollen Hilfe, wir können helfen. Aber vielleicht können wir auch sagen, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, hier eine Zukunft zu finden? Du kriegst eine tolle Ausbildung oder hast sie schon, kriegst bei uns einen tollen Job. Wir brauchen Migration, sonst schaffen wir das nicht, unsere Fachkräfte aufzufüllen. Und diese Menschen sind auf der Suche vielleicht nach etwas Neuem. Und so, denke ich, kann man aus jeder kleinen Krise, die wir haben, auch immer wieder was Gutes sehen.
Ne? Und welche Rolle haben die Wirtschaftsunionen dabei?
Ja, die Wirtschaftsunionen, wie gesagt, sind immer sehr IHK-lastig, also IHK-nah, sagen wir es mal so. Und es gibt sie halt in jeder größeren Stadt. Ich glaube, aktuell haben die Wirtschaftsunionen in Deutschland ungefähr 8.000 Mitglieder, sowas um den Dreh. Also es ist schon eine große Organisation. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, zusammen mit unserem Partner, der IHK, vielleicht in unseren Städten, jeder für sich was zu bewegen. Und wenn es, also nebst den ganzen ehrenamtlichen Themen, die wir sowieso schon machen, und sei es die Bildung unterstützen, ne, an den Schulen oder welche Dinge auch immer, dass wir es vielleicht doch schaffen, einfach der Politik zu zeigen, hört mal, ihr macht einen guten Job, also Corona-Hilfen, sensationell. Also was hier in Deutschland passiert ist, wie viele Milliarden da in Unternehmen und auch in Privathaushalte gesteckt wurde, finde ich super. Also gar keine Frage. Aber vielleicht gibt es Punkte, wo wir sagen, schaut mal, wir sind die Wirtschaft, wir haben jeden Tag Probleme, vielleicht kleiner, Ja, also von der Volumen her, aber es ist eigentlich das gleiche Problem, das ihr auch habt. Wir hatten schon mal eine Lösung. Wollen wir da nicht mal zusammen drüber sprechen? Vielleicht können wir euch einen Input und Hilfe geben. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil alle Themen, alle Krisen müssen politisch gelöst werden. Ob es die Kriege sind, ob es Energiewende ist, das sind alles politische Themen, das ist so. Und wenn wir da vielleicht der Politik ein bisschen unter die Arme greifen können, glaube ich, wäre das schon ganz toll. Wir brauchen natürlich dafür auch ja, den Willen der Politik, sich auch mit uns zusammenzusetzen, aber Fallbeispiel, unser Kamingespräch mit unserem OB jedes Jahr, hat ein offenes Ohr, hört uns zu, kann auch nicht die Welt verändern, ne? Aber dass sich da überhaupt jemand dann auch die Zeit nimmt, und ich weiß, dass aus vielen anderen Kreisen ist das genauso, das ist ja schon mal ein super Anfang, ne? Und von daher glaube ich, das ist was, was die Wirtschaftsunion tun können. Wir können über unseren Verbund und über die Menge an Mitgliedern, die wir halt sind, glaube ich, es einfach schaffen, weil wir nicht wenige sind, sondern es ist ein sehr großer Verein, dass wir es vielleicht schaffen, hier und da der Politik ein wenig unter die Arme zu greifen, um das mal so zu formulieren. Das wäre ganz toll.
Das wird sicherlich spannend. Lieber Christian, das war eine interessante Stunde tatsächlich. Ich will dich aber noch nicht vom Haken lassen, um im Angler-Jargon zu bleiben. Eine kurze Frage habe ich noch. Du hast gerade eben eine Frage gestellt bekommen von Kurt von Manstein. Unbekannterweise, die hast du auch wunderbar beantwortet. Jetzt würde ich dich wiederum bitten, dem Gast der kommenden Folge, ich weiß selber noch nicht, wer es sein wird, ebenfalls eine Frage zu stellen.
Da muss ich mal in mich gehen. Also wir wissen auch nicht, aus welcher Branche er kommt.
Nein.
Okay, also eine Frage ins Blaue.
Ins Blaue, ganz genau.
Was würdest du tun, damit wir in unserer Stadt auch in 20 Jahren noch genauso gut leben wollen, wie wir es heute tun?
Vielen Dank.
Gerne. Ich bedanke mich auch und auf ein baldiges Wiederhören.